this is Radio.
SV Waldheim-Mannhof. Nee, beim SV Mannheim-Waldhof. Waldhof Mannheim.
Mittwoch, der 6. Februar 2013. Ihr hört wie jeden ersten Mittwoch im Monat Doppelpass live on air. 20 Uhr und genau 4 Minuten haben wir jetzt gerade. Und wie immer haben wir euch hoffentlich einen interessanten Studiogast mitgebracht. Unser Studiogast am heutigen Abend ist Klaus-Rüdiger Geschwill, seines Zeichens Präsidiumsmitglied beim SV Waldhof. Zuständig für die Bereiche Finanzen, Geschäftsstelle und Fans. Hallo Herr Geschwill.
Guten Abend, Herr Jörlina.
Habe ich das gerade richtig gesagt? Die Bereiche stimmen, ja?
Ja, absolut.
Ja, wie immer habt ihr vorab einiges an Fragen gestellt. Diesmal ist sogar sehr, sehr vieles dabei rumgekommen. Scheinbar sind Sie ein begehrter Mann. Wir hoffen, wir bekommen alles beantwortet am heutigen Abend. Wie immer könnt ihr auch telefonisch live eure Fragen stellen, falls sich denn diesmal irgendjemand traut, nämlich unter Mannheim 0621 3393 9801. Da landet ihr direkt hier bei uns im Studio und könnt eure Fragen an Herrn Geschwil direkt loswerden. Ansonsten legen wir gleich mal los. Es gibt viel zu besprechen, wie gesagt, und der Carlo hat jetzt bestimmt eine Frage vorbereitet.
Ja, auch von mir nochmal ein herzliches guten Abend und vielen Dank. Ich fange mal mit einem Statement an von Blau-Schwarze Leidenschaft. Da schreibt, der offene Brief, den der Verein im Dezember zum neuen DFL-Sicherheitskonzept veröffentlicht hat, hat viele SVW-Fans begeistert. Wenn man sich umgehört hat, waren alle sehr stolz darauf, dass der SVW ein solches Statement abgibt, indem er die Bedeutung der Fans für den Fußball unterstreicht. Auch weit über die Grenzen des Waldorf-Umfelds hinaus wurde der Brief von Fußballfans in ganz Deutschland sehr positiv aufgenommen und hat dem SVW deutschlandweit ein fanfreundliches Gesicht verpasst. Den Brief kann man, glaube ich, soweit ich weiß, noch auf der Homepage auch sehen. Ich denke, auch bei Pro Waldhof müsste zu sehen sein, als wenn man nochmal lesen will. Nichtsdestotrotz kam jetzt der Spielplan für die Rückrunde raus. Und auch da sind wir wieder Opfer von mehr oder weniger willkürlichen Entscheidungen des DFB oder der Verbände. Am 6. März müssen wir in Kaiserslautern, muss unsere Mannschaft in Kaiserslautern spielen. Das ist ein Mittwoch, soweit ich weiß, und ja, zu einer fanfreundlichen Zeit, 14 Uhr. Wie kommt es dazu? Wer trägt dafür die Verantwortung und hat der Verein was unternommen, um dagegen vorzugehen, da eine Verlegung zu beantragen?
Wie es dazu kommt, also vom Hörensagen, wird an uns übermittelt, dass das auf spezielles Betreiben der Polizei Kaiserslautern zustande kam. Wir als Verein, als Präsidium, haben uns dem, ich sag mal, Behördengang unterworfen und haben die zuständigen Personen beim Badischen Fußballverband und den Leiter der Regionalliga direkt angeschrieben und im CC die Polizei Mannheim, Polizei Kaiserslautern und den 1. FC Kaiserslautern mit der Bitte, hier die Geschichte nochmal zu überdenken. Denn aus unserer Sicht werden hier genau die Falschen bestraft und wir hoffen, dass man hier vielleicht doch noch andere Einsichten gewinnt und dem Waldhof und insbesondere den Fans hier die Chance bietet, zu beweisen, dass der schlechte Ruf, der uns scheinbar irgendwo noch vorauseilt, unbegründet ist oder bei weitem überzogen ist. Ja, und wir finden die Maßnahme also auch als absolut daneben.
Und besteht da irgendwie eine Möglichkeit oder eine Chance, dass da noch was verändert wird?
Mag ich aus der Position hier nicht zu beurteilen, bin ich aber ehrlich gesagt, wenn ich jetzt meine rein persönliche Meinung sage, eher skeptisch. Aber wir werden auf jeden Fall nichts unversucht lassen, was hier machbar ist, um eine Verlegung, zumindest der Termin, der steht, aber zumindest, dass man so auf 19 Uhr kommt.
Ja, weil ich meine, das Hinspiel war ja auch zu einer Zeit, wo der FC Kaiserslautern auswärts, glaube ich, gespielt hat, oder sogar zu Hause, ne? Gegen Braunschweig, weiß nicht mehr genau, auf jeden Fall haben sie ein Heimspiel gehabt. Also man hat es schon irgendwie geschafft, die Fanlager voneinander zu trennen auch. Also dass das ganz klar die Priorität der Kaiserslautern-Fans eben auch auf ihrem Heimspiel lag.
Liegt da ganz klar bei der ersten Mannschaft, ja. Ist aber bei uns genau das Gleiche. So von daher
Schwer verständlich, ja. Okay. Als Gegenpart muss man sagen, spielen wir am 23. März im Pokalspiel gegen Karlsruhe SC, gegen die erste Mannschaft, an einem Tag, der wiederum spielfrei ist in der ersten bis dritten Liga, wo manche Leute dann auch schon vermuten, dass eben wieder Krawallmacher aus ganz Deutschland oder zumindest aus Süddeutschland den Weg nach Mannheim auf sich nehmen, um da vielleicht ihresgleichen zu treffen.
Ich bin da von der Hoffnung noch getragen, dass in der kompletten deutschen Fangemeinde doch so ein gewisses Umdenken stattfindet, wenn man die Aktion 12-12 und so weiter sieht und dass dann auch sogenannte Event-Teilnehmer doch dieses Spiel nicht in der befürchteten Weise ausnutzen, sondern einfach mal ein klares Zeichen setzen, dass Fußballfans hier keine Tiere oder unsteuerbaren sind und unbelehrbaren und ich halte auch unsere Fans selbst hier für an sich eher vorbildlich und im von der Grundeinstellung her freue ich mich unwahrscheinlich auf dieses Pokalspiel. Endlich mal wieder gegen die erste Mannschaft des KSC, ja. Endlich mal wieder ein renommierter Gegner. Und so sollte man es alle angehen. Ja? Man sollte hier eine positive Stimmung verbreiten. Man sollte jeden auffordern, besucht das Stadion, seht, unser Stadion ist sicher. Und ich bin auch überzeugt, dass unsere Mannschaft an dem Tag sich für uns zerreißen wird.
Ja, freut mich. Mit dem Statement kann man sich eigentlich nur anschließen. Nichtsdestotrotz fragt der Dasch da zum Beispiel, gerade wegen den Fanbelangen, wegen denen du dich aus dem Fenster weit aus dem Fenster gelehnt hast zum Teil, inwieweit besteht in Gefahr, dass bei eventuell unangenehmen Begleiterscheinungen zukünftiger Spieler du als Buhmann dastehen könntest?
Ja, ich denke, ich stehe dann nicht unbedingt als Buhmann da. Ich sage immer, man muss Leuten auch irgendwo einen Vertrauensvorschuss geben. Und wieso soll das dann letztendlich so zurückschlagen? Ja? Ich muss jede Chance ergreifen, um hier eine breite Basis zu finden, um zu transportieren, der Verein ist für euch da und steht an der Seite des Vereins. Und an der Seite des Vereins stehen heißt, keine Körperverletzung begehen, keine Sachbeschädigung begehen und so weiter und so weiter. Ja.
Okay. Nee, ich denke,
da ist nicht alles. Das kann man so stehen lassen, ja. Und soll sich auch vielleicht hier
in die Ohren schreiben.
Ja. Ja, mal Gedanken drüber machen auf jeden Fall.
Genau. Achim, hast du eine Frage?
Ja, das gibt ja eigentlich genug. Die Auswahl ist schon fast ein bisschen viel. Ne? Okay, wo wir jetzt gerade bei besonderen Spielen sind, vielleicht mal zwischendrin das mal abzuhaken, ist ja klar, dass die Frage kommt. Wann Pusteblumen möchte gerne wissen, wann findet das Spiel gegen den BVB statt?
Ja, hier sind wir natürlich stark abhängig von Antworten aus Dortmund. Und der Günter Sebert und auch unser Präsident sind da am Rühren. Wir haben etliche Versuche unternommen, mit Dortmund in Kontakt zu treten. Es mangelt letztlich am Rückruf des Herrn Zorc. Ja? Und für mich an sich unverständlich, denn es war klar vereinbar, dass im Januar die definitive Festlegung gemacht wird und es sollte in der Vorbereitung sein im Juni. Aber verkünden kann man es erst, wenn es definitiv von denen abgenickt und schriftlich da ist. Ja. Es tut uns leid, dass sich das noch hinzieht, aber da bitten wir um Geduld.
Okay, spielt das Spiel irgendwie eine besondere, wie sagt man, na, fällt mir gerade das Wort. Ja, das was mit dem Zuschauer was nicht zu tun, damit der, mit dem, ist das irgendwie eingeplant in den Etat?
Nee. Das, um Missverständnisse jetzt gleich im Vorfeld auszuräumen, es war vor 2 Jahren, als uns das in Aussicht gestellt wurde, eingeplant. Dann hat sich das verschoben und wir haben diese Geschichte aus dem Budget, aus der Budgetplanung herausgenommen und es wäre dann in Anführungszeichen ein Add-on.
Ja. Also ein kleines Bonbon.
Ja.
Schön.
Hast du was? Oder?
Wir können vielleicht gerade mal jetzt auch wegen Zuschauerschnitt nochmal weitermachen. Genau, also muss gerade mal schauen, wo die Frage ist. Wie läuft die Saison bisher finanziell? Wie ist die Prognose? Und genauer gefragt, zum Beispiel, wie ist der Zuschauerschnitt berechnet? Also das war immer in der Presse gestanden 2.500. Ja. Dann kamen wieder Gerüchte auf, naja, es werden immer so und so viele Freikarten vergeben und so weiter. Also wie setzt sich diese 2.500 zusammen?
Die 2.500 sind 2.500.
Bezahlende Zuschauer.
Bezahlende Zuschauer am Spieltag. Was dann zu Irritationen führt, ist, dass bei der Durchsage alle Karten bewertet werden, sprich auch die im Prinzip auf einer anderen Etatposition verbuchten Business-Club-Karten, Premium-Club-Karten oder auch Freikarten werden da mit durchgesagt, sodass, wenn jemand wissen will, ab wann wir im grünen Bereich sind, ab ca. 2.900 bis 3.000 Zuschauern, die durchgesagt werden, haben wir unser Tagesziel, sage ich einfach mal, erreicht. Das ist das, was man bei der Tagesdurchsage erreichen müssen.
Okay. Ja. In den Schnitt läuft aber sowas rein, wie zum Beispiel das Freikartenspiel gegen den FSV Frankfurt.
Ja.
Die müssten wir ja dann rausrechnen, theoretisch, die Karten. Oder ich bin jetzt kein Experte, aber...
Man muss dieses Spiel komplett ausklammern und am Ende der Saison im Prinzip durch diese Zuschauerzahl praktisch rausrechnen, aber trotzdem durch alle Saisonspiele teilen. Ja. Dann hat man den, was die wirtschaftliche Seite angeht, relevanten Schnitt.
Okay. Ja, Carlo, du hattest mit der Frage vom Teloka angefangen, hast du aber dann genau. Bist du umgeschwungen
zum Waldhofladen.
Jetzt nehme ich doch mal die Frage von Teloka irgendwie zum Anlass, sie komplett zu stellen hier. Also er fragt, wie läuft die Saison bisher finanziell, beziehungsweise wie ist die Prognose? Und genauer gefragt, jetzt stellt er 4 Einzelfragen, die ich vielleicht auch einzeln stellen werde. Sind wir bezüglich Ausgaben und Einnahmen im Plan? Da zunächst mal die erste.
Ja, das ist relativ allgemein gehalten und das kann man dann auch so allgemein erstmal beantworten. Wir sind zum Punkt heute im Plan.
Das hören wir doch schon mal gerne. Dann mache ich doch gleich weiter. Ähnliche Frage für die Liquidität. Sind wir im Plan oder haben sich Verschiebungen ergeben, die Einfluss auf die Liquidität haben, zum Beispiel Fälligkeitsverschiebungen bei Darlehen oder Ähnlichem?
Bei der Liquidität, soweit man hier von Plan sprechen kann, sind wir im Plan. Also die Sache ist stabil und es haben sich bis dato keinerlei Verschiebungen ergeben. Also es ist weder ein Anstieg noch eine erhebliche Senkung. Es ist eine geringfügige Senkung unserer offenen Posten gelungen. Aber das kann man erst am Ende der Saison dann abschließend bewerten.
Okay, dann fragt er weiter, wo gibt es Chancen und oder zum Beispiel Risiken und wie sind diese zu bewerten? Als Chancen benennt er zum Beispiel jetzt Zusatzeinnahmen eventuell durch das KSC-Spiel und als Risiko ein eventuell zu geringer Zuschauerschnitt?
Ja, das sieht er vollkommen richtig. Das KSC-Spiel ist eine große Chance, um Budgetposten, die noch nicht erreicht sind, beziehungsweise Budgetposten, wo man jetzt aufgrund spezieller Belange sieht, dass die kalkulierte Position praktisch zu gering kalkuliert war. Da spreche ich gerade wieder Sicherheitsdienst an. Wir sind vor der Saison, als noch nicht bekannt war, was alles ein Risikospiel ist, da haben wir ja alle dazugelernt, von einem Ansatz ausgegangen, der jetzt schon komplett verbraucht ist. Also hier werden wir auf jeden Fall in der zweiten Hälfte der Saison mehr Ausgaben im Budget haben. Aber gerade dieses KSC-Spiel wird uns da, denke ich, sehr helfen. Und auch eine Relegation wäre natürlich sensationell, noch sensationeller der Aufstieg. Würde auf jeden Fall sehr helfen, um das Budget glattzustellen am Ende, beziehungsweise um vielleicht sogar hier doch noch ein kleines Plus zu kommen. Und auch richtig, der Zuschauerschnitt, das ist in unserer Situation ein unwahrscheinliches Pfund, ja, beeinflusst unsere Einnahmenseite sehr. Und das ist sehr wichtig für uns, dass wir den Zuschauerschnitt erreichen. Ja.
Ihr habt es gehört, kommt alle fleißig ins Stadion.
Wie viele sollen denn gegen den KSC kommen? Was schätzen Sie so?
Also mein Traum wäre, wenn wir vor 15.000 spielen. Ich bin aber auch schon froh, wenn es dann 10 oder 12 sind. Ja.
Okay, und die letzte Frage von Teloko war, mit welchen Stellschrauben kann man im Zweifelsfall welchen Posten denn überhaupt noch beeinflussen? Da war die Antwort ja schon fast
also,
da.
Also im laufenden Budget hat man wenig Möglichkeiten. Man muss letztendlich auf diese Sondereffekte wie das KSC-Spiel oder ein eventuelles Relegationsspiel abzielen. Ansonsten kann man es nur wieder bei der Neubudgetierung des nächsten Jahres, dass man da verschiedene Positionen halt anders gewichtet. Ja.
Okay. Ja, das war jetzt so der Frageblock vom Theologenmarkt. Von euch jemand? Sonst mache ich weiter.
Ja, wir können vielleicht nochmal auf die Zahlen dann zu sprechen kommen, die hier der Tom nennt. Auf der Jahreshauptversammlung 2011 wurden Schulden von 704.000 Euro bekannt gegeben. Ein Jahr später waren es 990.000 Euro, obwohl bilanziell, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, nur ein Minus von 71.000 Euro zu Buche steht. Somit besteht hier noch ein Delta von 215.000 Euro zu kommunizierenden Schuldenstand von 2011. Können Sie erläutern, wie diese zusätzliche Schuldenbelastung entstanden ist, wenn nicht aus dem operativen Geschäft heraus?
Ja, also ich weiß nicht, wo die Zahl 704.000 herrührt. Auf der bewussten Jahreshauptversammlung haben wir eine Summe an Verbindlichkeiten, Gesamtsumme von 1,35 oder 1,36 Millionen bekannt gegeben. Wir haben aber dort schon einen Sondereffekt erwähnt. Wir haben die Lapidakis-Verbindlichkeiten umgeschuldet. Es fand aber nach dem Stichtag 30.06. statt, ja, und ist damit erst in den nächsten Haushalt voll eingeflossen, in die nächste Bilanz. Und hat man zum damaligen Zeitpunkt die Rückstellung abgezogen, ja, dann kommen wir auf die 704, die er erwähnt in seiner Frage. Aber es war zum Zeitpunkt der Jahreshauptversammlung und des Bilanzstichtages waren das die 1,35 oder 1,36 Millionen. Und in der Folge haben wir die Geschichte dann mit Labidakis umschulden können. Damit war eine wesentlich geringere Summe noch abzubilden und die drohende Maximalzahlung von 700.000 an den Herrn Labidakis ist dann ja zusammengeschmolzen auf 200 oder 130. 200 meine ich, ja. Und das war dann der Effekt in der nächsten Bilanz, dass wir da an sich relativ gut nach unten kamen, war aber auch wieder ein Sondereffekt, ähnlich wie bei der Umschuldung bzw. der Besserungsvereinbarung mit Dietmar Hopp, der die Liquidität nicht wirklich verbessert hat, sondern das war auf Langfristigkeit gezielt, die Maßnahme, dass wir da uns Möglichkeiten schaffen, wenn dieser Komplex Labidakis abgehakt ist und uns sportlicher Erfolg beschieden ist, dass wir vor 2020 wieder in einer zweiten Liga ankommen würden, macht uns diese Maßnahme eben den Rücken frei vor weiteren Zahlungen. Die zusätzlichen Ausgaben, die er anspricht, die ergaben sich, das haben wir auf der Jahreshauptversammlung aber ausführlich dargelegt, aus Einbußen aus dem Zuschauerschnitt, aus außerplanmäßig rückgezahlten Darlehen, die privat gegeben waren, wo Leute das Geld dann kurzfristiger benötigten als ursprünglich geplant. Da musste man natürlich handeln. Und einen größeren Punkt hatten wir noch in der Geschichte. Das war in dem Etat war das BVB-Spiel mit eingeplant. Und dieses BVB-Spiel wurde ja verschoben. Und da es in dem Etat drin war, musste man es dann logischerweise als nicht gekommene Einnahme mit als Minus ausweisen. Und so haben sich dann diese 300.000 gebildet.
Okay, jetzt mag ich ein bisschen Aufklärung betreiben, wo die Zahlen herkommen, weil Sie gefragt hatten am Anfang, die 704.000, die standen auf der Tischvorlage bei der vorletzten Versammlung. Das hat mich auch bei der letzten Versammlung etwas irritiert, genauso wie den Tom hier, denn ich ging dann auch davon aus, 990.000 minus 700.000 sind eben etwas mehr als die 71.000, die da zu Buche standen.
Durchaus, nee, aber wir agieren an sich immer intern in Richtung unseres Aufsichtsrats, was die Zahlen angeht, sehr transparent und offensiv. Und auch in die Auslagen, wieso sollte man hier uns so ein Ei reinlegen und eine Sache beschönigen, die wir noch nicht mal verursacht haben. Ja? Also diese 1,36, das ist eine Altlast, an der wir weiterhin abtragen. Und wenn man die letzten Zahlen sieht, da waren wir ja dann schon wieder bei 1,02, ja, also bei rund einer Million.
Genau, das schreibt er auch hier, also Ende des Jahres 2011/12, also mit Ablauf des Geschäftsjahres, waren es noch 990.000. Dazu sagt der Tom aber auch, der Herr Künstler hat im April 2011 gesagt, man wollte bis Ende des Geschäftsjahres 2011/12 schuldenfrei sein.
Ja, ich habe die Aussage so nicht im Kopf. Ich weiß nicht, wo er das gesagt hat. Ja. Ich weiß nur, dass wenn wir intern die Lage beurteilt haben, war bei Amtsantritt unsere Einschätzung, dass wir es nach circa 3 Jahren geschafft haben müssten. Das mussten wir dann revidieren, nachdem uns eben, wie gesagt, Verschiebung BVB-Spiel, Unterschreiten des Zuschauerschnittes, einfach Faktoren, die wir nicht direkt beeinflussen und wirklich sicher abbilden können, irgendwo entgegengelaufen sind. Wir sind vorsichtiger geworden in der, im Zuschaueransatz. Wir werden auf anderen Positionen auch noch vorsichtiger. kalkulieren. Und aus heutiger Sicht muss ich ganz einfach sagen, es wird in einem Jahr, wenn uns kein Wunder passiert, nicht möglich sein, diese Millionen komplett abzutragen. Wir gehen von weiteren circa 3 Jahren aus. Ja.
Okay, aber das ist ja schon mal eine. Ich kann auch da Aufklärung betreiben. Am 13.04.2011 wird Herr Künster im Mannheimer Morgen-Interview zitiert mit: Der Verein ist mit 4,5 Millionen Euro verschuldet. Mhm. Sehen wir von den langfristigen Verbindlichkeiten einmal ab. Dann wollen wir den Club bis zum Ende der Saison 2011/2012 entschuldet haben.
Na gut, wenn ich von langfristigen Verbindlichkeiten rede, dann kann ich von der Million nochmal ca. 300.000 oder 350.000 abziehen, dann bin ich bei 650.000 bis 700.000, aber für mich persönlich zählt nur diese Million. Ja, ich will in der Liquidität so weit nach vorne kommen, dass wir in der Lage sind, alle Lieferanten und alle Leistungserbringer auch wirklich im Zahlungsziel zu bedienen und dass wir in der Lage sind, auch Rücklagen zu bilden.
Genau. In dem Zusammenhang wird mich die Frage dann interessieren, die auch der Sepp stellt, und ich frage noch jemand anders, ein bisschen ausführlicher, die finde ich da nicht, aber es geht. Wie stehen die Chancen, dass man im Falle eines Aufstiegs in der dritten Liga auch diese Lizenz vom DFB erhält? Und ich glaube, der Markus fragt auch noch, dass man auch die Lizenz oder die Klasse halten könnte, die dritte Liga.
In Sachen Lizenz sind wir momentan gerade dabei, die kompletten Unterlagen zusammenzutragen. Also wir haben jetzt unsere Unterlagen abgegeben. Das muss ja vom neutralen Wirtschaftsprüfer begutachtet werden. Wir haben einen Etatansatz erstellt und das muss ja dann vom DFB geprüft und auch so abgenickt werden. Ich denke, die werden wie in der Vergangenheit in der Regionalliga dann an der einen oder anderen Stelle sagen, nee, schätzen wir anders ein. Muss ich inzwischen auch einräumen. Ich habe dann als innerlich oder auch intern immer gemault, habe gesagt, wie kommen die da dran, uns hier das so zu streichen und überhaupt, aber in der Regel haben sie recht. Aber um auf den Kern der Frage zu kommen, ich denke, wir können es abbilden und werden eine Lizenz erhalten. Und was dann das Sportliche angeht, das wäre in die Glaskugel geschaut. Ja. Also wir werden natürlich versuchen, wie wir es immer tun, das Maximale zu machen, dass man eine Mannschaft, die wettbewerbsfähig ist, an den Start bringen. Und wir haben gute Jungs schon hier, jetzt, und die auch durchaus noch Luft nach oben haben in ihrer Entwicklung. Und da muss man letztendlich in die Saison reinstarten und schauen, wie sich die Sache entwickelt. Ja, also das ist jetzt verfrüht aus meiner Sicht.
Er meinte auch finanziell zu überstehen, weil die dritte Liga doch relativ hohe Kosten mit sich bringt und weiß nicht, ob man das so stark mit den Fernsehgeldern dann schon gegenrechnen kann. Es sind ja einige Vereine am Umkrebsen in der dritten Liga auch, weil sie eben finanziell noch am Boden sind.
Ja, da sind wir uns intern einig, dass wir uns nicht von Spielern oder Spielerberatern in irgendeine Ecke pressen lassen. Wir haben ein Konzept und ein Korsett, ein finanzielles, und innerhalb dessen werden wir uns bewegen. Also wir machen kein finanzielles Harakiri.
Okay, jetzt haben wir doch tatsächlich mal einen Anruf. Ich bin ganz überrascht. hören wir doch mal rein, wer da dran ist. Hallo?
Hallo, Markus hier.
Hallo Markus.
Eine Frage an den Herrn Grüße. Herr Gischwil, 2011 hatten wir Schulden in Höhe von 956.000 laut MV. Ein Jahr später waren es glaube ich 1,1 laut MV. Jetzt frage ich mich, wo die 1,3 Millionen herkommen sollen, weil die standen auf keiner Tischauslage. Weil da habe ich genau drauf geachtet. Und da wollte ich jetzt einfach mal fragen, wo die 200.000 Euro mehr Schulden plötzlich herkommen sollen.
Ich glaube, da hatten wir es vorhin davon. Herr Gischwil, kam die Frage an?
Ja, die kam an. Also die 1,359 Millionen, das ist der Bilanzwert, der letztendlich auf der Position abgebildet wurde. Und das ist der korrekte Wert. Und ich kann mich nur auf das beziehen.
Gut. Der Herr Künstler hat bei seiner Wahl damals insgesamt Zusagen gemacht von 330.000 Euro, feste Zusagen. Hat er nochmal gesagt, er hätte Verhandlungen in Höhe von 700.000 Euro, wo verhandelt werden. Da wollte ich noch fragen, wie viel von diesen 700.000 imaginären Sponsorengeldern, die in Verhandlungen waren, jetzt insgesamt zum Verein gekommen sind.
Also die Zahlen erinnere ich, muss ich zu meiner Schande gestehen, nicht. Er hat bestimmte Zusagen gemacht hinsichtlich eines Engagements seiner Firma. Die hat er vollumfänglich eingehalten. Und bezüglich neuer Sponsoren hatten wir etliche Kontakte und es sind auch einige bei uns gelandet. Leider haben wir andere wieder verloren, sodass die Steigerung der Sponsorengelder im Bereich von 200.000 bis 300.000 Euro geblieben sind. Leider.
Okay, danke.
Gut, Markus, das war's. Dann bedanke ich mich für den Anruf.
Ciao.
So, ich hätte noch eine Frage bezüglich irgendwie des Budgets aus der abgelaufenen Saison, sprich aus der letzten Spielzeit. Da war der Herr, ich weiß nicht, ob man es, war es ein Schuldenverzicht von Herrn Lapidakis? Es war auf jeden Fall irgendeine Einigung. Die wurde in den Etat als Positivum einberechnet, sprich als Einnahme verbucht, laut Auslage, also laut Tischauslage. Jetzt stellt sich dann mir die Frage, das war doch schon eine beachtliche Summe, die da als Einnahme verbucht wurde. Muss man denn dann in dieser Saison und in den kommenden Spielzeiten sehr viel mehr an Einnahmen generieren, um das dann zu decken? Sie schütteln schon den Kopf irgendwie.
Nee, es befand sich in jedem Haushalt zuvor eine Rückstellung für die maximale Summe, die den SVW hätte treffen können, wenn die damals gültige Vereinbarung nicht eingehalten worden wäre. Ja, das war eine Ratenzahlungsvereinbarung. Und das wären zu dem Zeitpunkt 700.000 Euro gewesen. Und wir haben dann über den Anwalt des Vereins eine Einigung mit dem Anwalt des Herrn Lapidakis treffen können, dass wir die noch bestehende Summe etwas nach unten verhandeln konnten und die dann en bloc bezahlt haben. Dadurch war zum einen weg die drohenden 700.000, wenn wir ein Problem gehabt hätten mit der Ratenzahlung, und es waren sämtliche Nebenabreden auch abgegolten, sprich Beteiligungen, wenn wir eben wie vorhin geschildert aufsteigen in eine zweite Bundesliga etc. pp. Und wenn ich dann aus der Bilanz eben diese 700.000 rausnehmen kann und muss nur 150 oder 170, glaube ich, am Anfang dagegen stellen, dieser Spalt ergibt halt dann einen bilanziellen Gewinn, der aber im Prinzip Luft hin und her geschoben ist, wenn Sie so wollen, ein Zahlenspiel. Darum habe ich ja gesagt, es bringt für die Liquidität im Eigentlichen noch nichts, aber es sichert uns letztendlich langfristig.
Okay, dann kann ich vermutlich auch nicht besonders gut Bilanzen lesen. Schreder, du hattest genickt, hast du dazu noch irgendwas?
Ja, ich wollte auch nochmal anschließen, was letzte Saison betrifft. Da war es ja so, dass wir eigentlich im Endeffekt keinen ausgeglichenen Haushalt hinbekommen haben, sondern Minus von 70.000 waren es, glaube ich. Ne? Ausrutscher oder wird es dieses Jahr, oder ist die Gefahr da auch, dass man im Endeffekt mit dem Minus da hängt? Und dann schließt sich natürlich bei mich die Frage an, wenn es dem so ist, Schuldenabbau, das weiß ich ja dann ein bisschen, wenn man den im Haushalt nicht ausgeglichen hat. Oder kriegt man das beides hin?
Wenn man wieder Zahlenspiel, wenn man sieht, dass wir Ausfälle in Höhe von rund 300.000 Euro hatten, und es bilden sich dann nur 70.000 ab, dann sehe ich im Moment nicht eine Verschlechterung. Die bildet sich zwar mit minus 70.000, aber wären die Ausfälle nicht gewesen, hätte der BVB gespielt, hätte wenn und aber, zählt nochmal nichts, und wäre der Zuschauerschnitt gekommen wie kalkuliert, dann hätte man ganz im Gegenteil ein deutsches Positiv abgebildet. die Reaktion von uns war, dass wir daraufhin Zuschauerschnitt den Ansatz gesenkt haben. Ja. Wir haben das BVB-Spiel, weil das eine solche große, unsichere Nummer ist, ja, wann es jetzt dann zustande kommt, komplett aus der Planung rausgenommen, ja, dass uns eben diese Geschichte nicht nochmal passiert. Wir haben uns auf der Darlehensseite nochmal anders besichert, sodass, wenn hier irgendwo ein kleines Negativum auftritt, dann rührt es zum Beispiel aus so einer Position wie höhere Kosten für Sicherheitsdienst oder, ja. Auch eine Sache, wo wir wieder dazugelernt haben. Wir haben vor der Saison uns die Spielpaarungen angeschaut, die Gegner, die sich da so auftun, und sind da auf 3-4 Risikospiele gekommen. Man hat uns eines Besseren belehrt, ja. Von daher denke ich, dass wir nach wie vor hier mit dem SV Waldhof einen Verein haben, und der überlebensfähig und lebensfähig ist, und dass wir in der Lage sind, diese Schulden oder diese Verbindlichkeiten sukzessive abzubauen.
Okay, Sie sehen uns also auf einem guten Weg.
Nach wie vor.
Okay, beantwortest du deine Frage, Schröder?
Ja, bin zufrieden.
Okay, jetzt wollte ich dann mit den Zahlenspielen auch langsam mal aufhören, weil wir haben noch 25 Minuten. Hier gibt es noch sehr viele andere spannende, interessante Fragen, zumindest für mich spannend und interessant. Jetzt möchte ich vom Jerry die Frage stellen nach der Zusammenarbeit mit dem Aufsichtsrat. Er fragt nämlich, Gerüchten zufolge wurden Spielerverträge ohne Zustimmung des Aufsichtsrats abgeschlossen, obwohl durch die jeweiligen Spielerverpflichtungen der zuvor abgestimmte Etat überschritten wurde. Frage, stimmt die Kommunikation mit dem Aufsichtsrat noch, beziehungsweise bewerten Sie die Zusammenarbeit mit dem Aufsichtsrat generell? Und da schließe ich dann noch die Frage vom Tom gleich an, der schlägt in die gleiche Kerbe. Wie bewerten Sie die ungewohnt kritischen Worte von Herrn Bielmeier auf zwei aufeinanderfolgenden Jahreshauptversammlungen in Richtung Präsidium in diesem Zusammenhang?
Also fangen wir mal mit dem letzten Satz an. Es sind uns kleine Stockfehler unterlaufen, die wir auch mit dem Aufsichtsrat besprochen haben und ausräumen konnten. Die Worte vom Herrn Bielmeier, die waren absolut berechtigt, und es gehört erstens dazu, der Aufsichtsrat ist aufgefordert, es heißt ja Aufsicht, in bestimmten Punkten dieser Aufsicht gemäß der Satzung zu führen, und dem kommt der Aufsichtsrat auch nach, und wenn uns da irgendwo ein Lapsus passiert, beziehungsweise wir irgendwo formell daneben liegen, dann müssen die uns zur Rede stellen. Das ist überhaupt keine Frage. Was ich aber auch sagen kann, ist, wir haben es nicht mit Fleiß gemacht. Das war teilweise im Eifer des Gefechts. Und wir konnten das auch dem Aufsichtsrat darlegen und glaubhaft darlegen. Aber dass er uns dann nochmal abrügen muss in der Mitgliederversammlung, ist an sich für mich eine ganz klare Sache, denn er muss es offen ansprechen.
Okay, und was jetzt
die Spielerverpflichtung angeht? Was die Zusammenarbeit an sich angeht, war ja auch gefragt, also die würde ich aus meiner Sicht als konstruktiv bezeichnen. Es gab jetzt auch eine kleine Umstellung im Aufsichtsrat und wird jetzt noch eine weitere geben, und ich denke, dass insgesamt die Zusammenarbeit gut verläuft. Und bezüglich der Spielerverpflichtungen, das war ja gerade dann so ein Anlass, wir waren und sind der Meinung, dass wenn diese Spieler das Budget nicht belasten, weil sie drittfinanziert sind, dass eine Informationspflicht, aber keine vorherige Erlaubnis-Einholung erforderlich ist. Da scheiden sich die Geister noch etwas, aber es geht ja ganz klar hervor, nur wenn das Budget belastet wird, muss vorher diese Geschichte eingeholt werden.
Okay, da schließt sich die andere Frage vom Jerry passend dazu direkt an. Nämlich, er wollte wissen, ob es sinnvoll ist, eine Spielerneuverpflichtung medienwirksam zu verkünden, wenn auf der anderen Seite, dem Hörensagen nach, Lieferanten und Gläubiger eventuell noch auf ihr Geld warten.
Ja, Die Verpflichtung, hier wird die Verpflichtung angesprochen von dem Spieler Shahin. Die wäre ohne eine zweckgebundene Sonderleistung in einem Sponsoring nicht möglich gewesen. Sprich, das Geld wäre auch nicht zur Verfügung gestanden, um andere Dinge damit abzudecken. Und von daher hätte man es gar nicht anders verwenden können. Ja? Uns hat sich hier eine Chance geboten durch die Großzügigkeit eines Sponsors und da haben wir zugegriffen.
Und ist der Spieler auch jetzt schon einsatzbereit für die Regionalliga oder muss er sich bei die Verbandsliga rankämpfen? Können Sie was dazu sagen?
Also ich bin nicht sportlicher Leiter, ich bin nicht Trainer und noch nicht mal Co-Trainer. Ich habe den Spieler in zwei Vorbereitungsspielen eine Halbzeit gesehen und es obliegt letztendlich dem Trainer, ob er Neuzugänge sofort einsetzt oder ob er sie erst mal 3 oder 4 Monate irgendwo noch beobachtet.
Okay. Dann noch mal eine Frage von Waldhofland zu der Verpflichtung. Und der möchte nämlich im Endeffekt gerne wissen, weil das Sponsorenengagement ja vom Parkplan ist, ob das nur eine Zusage ist oder ob das Geld da auch schon geflossen ist.
Es handelt sich hier um ein Sponsoring und über Sponsorings und Interna geben wir an Dritte keine Auskünfte.
Okay, dann kann man die dritte Frage dann auch schon streichen. Okay, dann haben wir eigentlich nochmal, wir haben jetzt gerade auch schön mit dem Thema Jagen Aufsichtsrat, Dankeschön, Thema Aufsichtsrat waren, hat der Dasch nochmal eine Frage. Und zwar, wir haben in unserem Aufsichtsrat Persönlichkeiten aus regionalen Großunternehmen bzw. der Lokalpolitik. Trotzdem hat man nicht den Eindruck, dass wir in Sachen Sponsoring wirklich vorankommen. Das heißt, dass uns durch diese Personen weitere Türen geöffnet werden. Stimmen Sie dieser Ansicht zu? Und wenn ja, warum gelingt es uns nicht, über diese Kontakte weitere Unternehmen für den SVW zu gewinnen?
Das mag nach außen so aussehen, wie der Dasch das hier hinterfragt. Fakt ist, es ist ein langer Prozess, bis sich ein Vertrauen im Umfeld aufbaut und Firmen sind da sehr vorsichtig und die Leute, die hier ohne benannt zu werden angesprochen wurden, die sind sehr wohltätig und werfen sich für den Verein da in die Bresche. Und es hat auch teilweise schon Erfolge gezeigt, die man vielleicht jetzt nicht unbedingt so publikumswirksam verkündet hat oder so offensichtlich wahrnimmt. Und auch hier will ich ganz einfach noch um etwas Geduld bitten. Und ich denke, auch an der Stelle sind wir auf dem richtigen Weg und haben das eine oder andere vielleicht für die nächste Saison schon zum Verkünden.
Okay, dann möchte ich noch eine Frage vom Jerry loswerden. Er fragt nämlich bezüglich der Zusammenarbeit zwischen der Firma unseres Präsidenten, der Aspedia GmbH und des SV Waldhof. Da werden Sie jetzt auch sagen, Sponsoringvertrag, keine Auskunft. Ich stelle die Frage trotzdem, wie viel Geld hat die Firma des Präsidenten insgesamt bisher mit beziehungsweise am SV Waldhof verdient? Und Black Baloo möchte in dem Zusammenhang dann wissen, falls dem so ist, dass er verdient habe, ob bei diesen Aufträgen zuvor Ausschreibungen vorgenommen wurden.
Also man kann mal ganz kurz antworten. Der Präsident hat am SV Waldhof, wenn man von Verdienen spricht, absolut null verdient. Weder er privat noch seine Firma. Und er bringt sich privat sehr ein, wie es jeder von uns drei tut. Und auch seine Firma bringt sich mit vielen Leistungen ein.
Okay, dann möchte ich dazu die Frage vom Zertifikat stellen. Er möchte nämlich wissen, wie Sie die zum Teil sehr harsche und stellenweise auch harte Kritik gegenüber unserem Präsidenten Herrn Künster einschätzen und wird dies innerhalb des Präsidiums diskutiert?
Welche harsche Kritik? Also es waren verschiedene Fragestellungen, die jetzt aber doch auch schon wieder einige Zeit zurückliegen.
Gut, ich konkretisiere es vielleicht mal, es war jetzt gerade mit Parkplan zum Beispiel, war ja da auch über die Presse leider eine Auseinandersetzung mit dem Aufsichtsrat, mit in Präsidiumsintern, sage ich mal auch, war das ein bisschen nicht homogen gewirkt, um das mal vorsichtig auszudrücken. Mhm. Und da kam ja schon harsche Kritik am Herrn Künster, dass er da eben einen Sponsor ins Boot holt, der dann eventuell nicht zahlt.
Ja. Also erstmal muss man sagen, diese ganze Geschichte ist sehr bedauerlich gelaufen. Wir wissen bis jetzt noch nicht, wie es nach draußen gedrungen ist. Das sind Internas, die müssen im Präsidium bzw. im Aufsichtsrat bleiben, dürfen auf keinen Fall an Dritte gehen. Das hat dem SVW geschadet, das hat den Sponsor beeinträchtigt, der sich hier erheblich für uns engagiert, und das ist an sich nicht tolerabel. Und dass der Präsident da teilweise hart angegangen wurde, ist genauso bedauerlich. Aber das Präsidium hat sich letztendlich immer auch nach, jetzt unabhängig von Parkplan oder irgendwas, wir diskutieren Sachverhalte, Inhalte, egal um welches Thema es geht, und bilden uns dann eine Meinung, die wir dann nach außen vertreten oder in Richtung eines Aufsichtsrats oder sonst wohin vertreten. Und von daher ist der Präsident an sich unangetastet.
Okay. Nee, Achim, wenn du noch eine Frage dazu hast?
Ja, weiter im Sinne Richtung Präsidium.
Aber also da wollte ich die Frage anschließen. Der Immo von Falvar ist ja jetzt ausgestiegen aus dem Präsidium, eben aus beruflichen Gründen auch, ja, und weil er einfach zu weit weg ist in Berlin. Ja. Ist auch nachvollziehbar. Jetzt heißt, da ist eine Stelle vakant. Jetzt schreibt hier Zertifikat, Mike Schüssler ließ über die Presse verlauten, für die im Präsidium derzeit offenen Posten ein Engagement nicht ausschließen zu wollen. Dies aber mit dem Hinweis untermauert, dies nur zu tun, wenn sich das ein oder andere strukturell ändern würde. Ist Ihnen bekannt, welche Änderungen hier gemeint sind?
Ich habe nur durch Zufall mitbekommen, da ich ja etwas von Mannheim entfernt wohne und der Mamo mir nicht täglich zur Verfügung steht, dass Mike Schüssler scheinbar gefragt wurde von einem Journalisten und dann eine Antwort gegeben hat. Aber was er damit gemeint hat, okay, weiß ich nicht.
Ich nehme an, da ging es auch, weil Immo von Falvar war ja auch für zwei Bereiche zuständig, nämlich einmal irgendwie für die Kommunikation nach außen und einmal für die Jugend. Ich nehme an, da ging es dann um das Engagement in der
Jugend. In der Jugend, ja.
Genau. Okay. Oder wenn es eben noch interessieren, oder ich glaube, irgendjemand fragt es auch, ist die Stelle, soll jetzt zeitnah besetzt werden oder soll damit gewartet werden und die Aufgabenbereiche auf andere Schultern verteilt werden?
Also im Moment wird es, was die Jugend angeht, vom Klaus Hafner mitgemacht. Und Öffentlichkeitsarbeit läuft letztendlich über den Präsidenten und die Geschäftsstelle. Unter Zeitdruck wollen wir uns nicht setzen lassen. Als wir uns als Team gefunden haben, war das ein Prozess, der weit über ein Jahr lief, wo sich Leute bekannt haben, dass sie für den SVW sich einsetzen wollen. Und das heißt jetzt nicht, dass wir jetzt ein Jahr warten, sondern es muss einfach passen. Es muss jemand irgendwo gefunden werden, beziehungsweise zu uns dazustoßen, und es muss fürs Team passen. Ja? Und jetzt ein übereilter Schuss, der geht eher nach hinten los, denke ich.
Okay, wenn wir dann vielleicht gerade dann auch da bei dem Thema sind, das wird in abgewandelter Form doch das ein oder andere Mal gefragt, wie schaut es denn aus, Stand jetzt? Wären Sie, Stand heute wieder bereit, sich für das Amt zur Verfügung zu stellen? Oder denken Sie inzwischen da anders rüber, über die Entscheidung?
Nee, also grundsätzlich denke ich nicht anders drüber. Ich habe den Aufwand vielleicht etwas unterschätzt. Ich habe für die Anfangsphase gedacht, da muss ich Gas geben, so und so viele Monate werde ich das mehr in Beschlag nehmen wie an sich der Beruf. Es nimmt mich sehr in Beschlag und ich habe sozusagen jetzt 1,5 bis 2 Berufe, aber ich werde es auf jeden Fall wieder machen, weil ich durch und durch Waldhöfer bin.
Okay. Auch in anderer personeller Besetzung des Präsidiums oder?
Also ich verstehe den Hintergrund der Frage nicht.
Naja, gut, man weiß ja nie, was ihn, die Zukunft bringt. Und
die Intention, hier etwas zu machen, die hat sich ja nicht auf Personen begründet, sondern allein, weil ich irgendwann gesehen habe, wo es überall krankt und einfach nicht wahrhaben wollte, dass der Club kaputt geht. Und da war der Entschluss da, was zu tun. Ja. Und letztendlich hat sich jetzt ein Team gefunden, was sich dann, nachdem es sich gefunden hatte, nochmal finden musste. Ja, man lernt sich ja dann erst kennen. Und wir sind aber jetzt ein homogenes Team, das wirklich sehr gut zusammenarbeitet. Und von daher passt das Team. Aber sollte das Team aus irgendwelchen Gründen, dass einer zurücktritt oder sonst irgendwas, mal gesprengt werden und es ergibt sich eine Situation X, dann wäre ich auch durchaus bereit, weil es mir rein um die Sache geht und nicht um Person, mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten.
An der Stelle möchte ich vielleicht auch noch erwähnen, dass ganz viele unserer Fragesteller auch vorab geschoben haben, dass ich eben bei Ihnen speziell jetzt bedanken, aber ich denke, das gilt für das ganze Präsidium, dass Sie auch die damals in der schwierigen Situation den SV Waldhof übernommen haben. Das war ja nur ein Restpräsidium da und von daher denke ich, sind wir alle recht dankbar dafür, dass auch jemand die Aufgabe übernommen hat und bisher doch auch ganz, ganz gut damit umgeht.
Genau,
danke.
Das ist durchaus so. Wir kürzen das meistens raus aus den Fragen, weil das doch recht häufig kommt und dann bei jeder zweiten Frage das vorab zu stellen. Aber ich kann jetzt hier zum Beispiel von Tom mal vorlesen. Hallo Herr Geschwil, auch wenn es mittlerweile scheinbar etwas unüblich geworden ist, möchte ich mich an erster Stelle einmal für die geleistete Arbeit im Präsidium des SV Waldhof bedanken. Meiner bescheidenen Meinung nach machen Sie einen guten Job.
Ja, und, danke.
Ja. Genau, es ist so der Tenor auch der ganzen Fragensteller.
Gut,
ja. Du wärst gut. Bevor ich später vergesse, also würde mich auf jeden Fall noch interessieren, welches war Ihr erstes Spiel beim SV Waldhof, das Sie gesehen, live im Stadion gesehen haben?
Das war in der ersten Amateurliga Nordbaden, nach dem Abstieg aus der Regionalliga seinerzeit. Und das erste Spiel, was ich erinnere, war ein Heimspiel gegen VfL Neckarau.
Okay, das ist auch schon ein Weilchen her.
Nämlich ja, das ist ein Weilchen her. Da war ein ganz junger Spieler im Kader. Ist heute meines Wissens sportlicher Leiter.
Okay. Okay. Ja, wir sind sogar fast durch mit den meisten Fragen. Eine hatte ich doch eben gerade noch entdeckt, genau von Tom noch. Auch wenn das jetzt nicht direkt einen Ihrer Bereiche betrifft, so geht es doch um die sportliche Zielsetzung, die kommuniziert worden war und die sich in der Zwischenzeit, obwohl Sie jetzt ja noch gar nicht so lange im Präsidium sitzen, beziehungsweise das Präsidium tätig ist, bei uns zweimal korrigiert wurde, laut seiner Ansicht, aber ich habe es auch so in Erinnerung. Zunächst war nach Amtsantritt davon die Rede, gut, es kann dem Überschwung nach dem Aufstieg geschuldet sein, dass wir greifen nächstes Jahr oben an. Das wurde dann zu einem 5-Jahres-Plan und dann zu einem 3-Jahres-Plan zusammengestrichen. Beziehungsweise nicht zusammen gestrichen. Also nächste Saison wurde zu einem 5-Jahres-Plan, aus dem 5-Jahres-Plan ein 3-Jahres-Plan. Ist ein 3-Jahres-Plan realistisch und ja, warum kommt es überhaupt zu solchen Korrekturen? Gibt es da
die erste Aussage, das oben angreifen, das wird ja dem Präsident öfter mal als Fußangel hingehalten. Ja. Das war irgendwo missverständlich. Ja. Oben angreifen heißt versuchen, oben dabei zu sein. Das heißt nicht zwanghaft aufsteigen. Und das haben wir ja letztendlich in diesem Jahr mit der Mannschaft bisher ganz gut hinbekommen. Ja. Die Mannschaft ist ja wirklich sensationell gelaufen ab Mitte der Runde, ja, nachdem so die ersten kleinen Malheurs beseitigt waren. Und von 5- und 3-Jahresplan. Natürlich macht man sich Gedanken und da sagt man, wie kriegt man es wirtschaftlich auf die Reihe? Es ist auch eine wirtschaftliche Sache. Ja? Also die Mannschaft, die spielt nicht nur aus Talent gut. In der Klasse kann man Erfolg teilweise auch wirklich kaufen. Muss man nur nach Elversberg schauen zum Beispiel. Ja? Und da kamen die 5 Jahre auf. Und dann haben wir gesehen in dem ersten Jahr Regionalliga, was wir praktisch als unser erstes richtiges Jahr dann erlebt haben, welche Kosten und welche Einnahmen entstehen. Und dann haben wir uns gesagt, wie lange halten wir das durch? Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen gucken, dass wir das innerhalb 3 Jahren packen. Ansonsten brauchen wir selbst in der Regionalliga nochmal irgendwoher von erheblich neuen Sponsoren neues Geld, weil die Regionalliga zehrt uns mit unserer Infrastruktur und unserem Umfeld. Wir sind kein Dorfverein, ja, zehrt uns aus. Und die Möglichkeit, entsprechende Gelder zu erwirtschaften, die sehen wir eher in der dritten Liga.
Okay, also war es praktisch so eine Art Zwangsplan?
Das sind wir getrieben, ja.
Okay. So, hat von euch noch jemand was?
Ja, also gerade Elversberg vielleicht um das Thema, was machen die anders? Haben die von der Infrastruktur schon weniger Kosten als der SV Waldhof?
In Elversberg gibt es ein Stadion und keinen Trainingsplatz zum Beispiel. Die machen eine Tournee über die Dörfer, um zu trainieren. Elversberg hat einen Riesensponsor, der Besitzer der Firma Urs Farm, Pharmaunternehmer, dessen Hobby ist es, diesen Club zu finanzieren, und die leben halt aus dem Vollen, während wir hier eben Altlasten abtragen, ein großes Stadion mit zu verwalten haben, unser Gelände am Alsenweg zu bewirtschaften haben, ein Jugendförderzentrum, Gott sei Dank, noch großzügig unterstützt von Anpfiff im Leben, ins Leben, aber auch irgendwo mit auf der Rechnung haben müssen, und das ist eine ganz andere Nummer. Ja.
Ja, also ich glaube, das ist ein oder zwei Fragen sind noch übrig geblieben, wenn noch die Zeit da ist. Oder habe ich sie überlesen?
Also zunächst mal haben wir noch 4 Minuten, Schröder, wenn du
jetzt deswegen frage ich noch Zeit da ist.
Ich bin jetzt gerade mal durchgegangen. Sie wurden zumindest alle angerissen, wenn es jetzt eine andere Formulierung ist.
Gut, man könnte, ja, Friedmann, okay. Einfach die Frage vom Leinl hat. Würde man mit dem Wissen von heute nochmal so viel Geld in eine Mannschaft, die nicht absteigen kann, stecken? Mit Scheuring, Lutz, Rabiot etc. Also das trifft letzte Saison, wo es eigentlich nicht möglich war. Hat man sich da vielleicht finanziell zu sehr verausgabt?
Nee, also finanziell verausgabt, das würde ich nicht sagen, aber man würde es unter Umständen schon anders angehen. Es ist richtig, man lernt stets dazu und man würde es schon anders angehen. Ja.
Genau, hier wird noch dann die Frage eben angeschlossen, würde man vielleicht direkt der Jugend die Chance geben? Wobei ich nicht weiß jetzt genau, wie im Vorjahr die A-Jugend aufgestellt war, ob da wenn ein Spieler wie Franzin oder Kochendörfer dabei gewesen wäre.
Die Frage ist aber vollkommen berechtigt und zielt genau in die Richtung, die wir inzwischen denken. Mit etwas mehr Wissen ausgerüstet, was wir jetzt haben, hätte man das genauso gemacht.
Okay, dann
wollen wir vielleicht sagen, Sie sind noch ein lernendes Präsidium, von daher
ja, Gott sei Dank
lernen kann man noch, Ihnen auch vielleicht den einen oder anderen Fehler dann, oder das, was man außen als Fehler vielleicht so wahrnimmt, auch mal verzeihen, und Sie können guter Dinge, dass man aus Fehlern eben lernt.
Ja. Dankeschön.
Danke auch. Ja, genau. Ich möchte mich jetzt noch gar nicht bedanken. Ich sage erstmal noch ein paar Termine. Nämlich am Samstag spielen wir hoffentlich, falls das Spiel nicht wieder abgesagt wird. Die Wetterbedingungen sind ja so ein bisschen riskant momentan noch. Spielen wir in Koblenz um 15 Uhr im Sportpark Oberwerth. Den Samstag darauf, am 16.02. um 14 Uhr, spielen wir beim Tabellenführer SV Elversberg um 14 Uhr. Dann am Samstag, den 23. das erste Heimspiel wieder nach der Winterpause gegen den FC Bayern Alzenau am 23.02. um 14 Uhr im Karl-Benz-Stadion. Und dann am vermutlich 6.03. vermutlich um 14 Uhr gegen den ersten FC Kaiserslautern. Davon hängt auch ab, ob wir im März überhaupt senden an unserem Termin. Unsere Sendung würde nämlich am 6.03. um 20 Uhr stattfinden. Wenn das Spiel tatsächlich hoffentlich auf ein Abendspiel verlegt werden würde, würde unsere Sendung natürlich dementsprechend entfallen im März. Von daher, ja. Jetzt möchte ich mich allerdings bedanken bei Herrn Geschwil für die doch sehr ausführlichen und tollen Fragen. Am Mikrofon waren ansonsten heute der Schröder, der Carlo
und der Ivo.
Und wir hören uns dann entweder im März oder im April wieder. Danke fürs Zuhören. Bis dann.
Fußball ist die Droge, die mein Leben bestimmt. Fußball ist das Einzige, was durch die Taubheit dringt. Fußball ist mein Herz, meine Seele, mein Verstand. Fußball ist mein Leben, gib das Spiel nicht aus der Hand.
Es kam ein großes Ereignis zu uns in Stadt und Land. Und plötzlich war der Fußball in dunkler Mächte Hand. Ich scheiß auf euer Business, ich brüll's euch ins Gesicht. Denn unser Stadion wird eure Bühne nicht. Der Sport ist abgemeldet, es zieht nur noch das Geld. Damit euer Event und die Gewinnversprechen hält. Echte Emotionen, die werden ausgesperrt, weil teure Businesslogen eure Kunden besser nähern. Nein, 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 so geht das nicht weiter. Stadionverbote, wohin das Auge blickt. Die Droge, die mein Leben bestimmt. Fußball ist das Einzige, was durch die Taubheit dringt. Fußball ist mein Herz, meine Seele, mein Verstand. Fußball ist mein Leben, gegen das spiel ich aus der Hand. Mit guten wie in schlechten Zeiten stehen wir zu
dir. This is the Radio.
SV Waldheim-Mannhof. Ne, beim SV Mannheim-Waldhof. Waldhof-Mannheim.